Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Björn Höcke war 30 Minuten lang Gesprächsgast im MDR-Fernsehen. Wenn Rechtsextreme viel reden können, bleibt viel Rechtsextremes unwidersprochen. Diesen Kommentar twitterte der Politikberater Johannes Hilje nach der Ausstrahlung. Wir ordnen das Gespräch mit dem Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena ein. In Frankfurt am Main wurde die temporäre Ausstellung Deutsches Museum für schwarze Unterhaltungskunst und Black Music eröffnet. Und in New York gibt es jetzt ein Internetportal, das wie ein großes digitales Kulturzentrum funktioniert. In Anlehnung an Boccaccio und seine weltberühmte Novellensammlung heißt es Decameron Row. Vor seinem Parteiausschluss hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg den AfD-Politiker Andreas Kalbitz zum Sommerinterview gebeten. Die heftige Kritik an der schonenden Gesprächsführung bewirkte glatt das Aus der Serie Politik am See. Parteien oder Politikern für antidemokratische Feindseligkeiten ein Forum zu bieten, ist einfach eine zwiespältige Sache, wie Georg Restle, Chef der Monitorsendung im WDR, heute gegenüber der Zeit klarstellte. Nicht jeder ist der Auffassung, dass man unbedingt mit Rechtsextremen reden muss. Die Kollegen, wir auch, haben jedenfalls zugeschaut, wie Lars Sänger vom Mitteldeutschen Rundfunk Björn Höcke, den Fraktions- und Parteichef der Thüringer AfD, interviewt hat. Matthias Quent leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena. Mit ihm spreche ich über den Fernsehauftritt des Björn Höcke. Guten Abend, Herr Quent.
Guten Abend.
Man darf Björn Höcke Faschist nennen, ohne ein Problem mit dem Gericht zu bekommen. Der Moderator stellte den Politiker nur als jemanden vor, der deutschlandweit polarisiert. Und dieser Spalter konnte dann in den ersten Minuten den aufgelösten nationalistischen Flügel der AfD als konservativ und patriotisch anpreisen und behaupten, er sei nur eine Gesinnungsgemeinschaft, die ein paar Mal im Jahr zusammenkam, um fröhliche und unbeschwerte Stunden miteinander zu verbringen. Hätte Lars Sänger da nicht zwischengrätschen müssen?
Naja, die Frage der Gesprächsführung ist die eine. Man hätte Björn Höcke auch als einen der wichtigsten rechtsextremen Hassprediger Deutschlands vorstellen und einführen können. Das hätte immer noch nicht das prinzipielle Dilemma gelöst, ob man den Intoleranten den Raum einräumen muss, die Toleranz abzuschaffen oder zumindest darauf hinzuwirken, um mal dieses alte poppersche Toleranzparadox anzuführen. Also die Debatte geht ja sozusagen noch viel weiter. Es gibt verschiedene Formen, wie man so ein Interview womöglich auch im Rahmen des Rundfunksvertrags besser gestalten könnte, indem man einen einleitenden Teaser macht, indem man darstellt, dass man es hier eben nicht mit einem normalen Politiker zu tun hat, sondern mit, wie gesagt, einem der gefährlichsten Rechtsextremen in Deutschland. Lars Sänger hat vieles richtig gemacht innerhalb der Interviewführung, aber letztlich kann man in so einem Format nur weniger schlecht sozusagen agieren. Das liegt einfach an der asymmetrischen Gesprächssituation.
Sie haben gesagt, er hat vieles richtig gemacht, der Moderator, aber wurde Björn Höcke denn überhaupt richtig im politischen Spektrum verortet? Der Moderator hat ihn ja gefragt, ob es nicht problematisch sei, mit Rechten wie der NPD zur Corona-Demonstration aufzurufen. Und da meint man dann doch, dass die Strategie der Verharmlosung, die die AfD betreibt, geradezu aufgegangen ist.
Nein, das ist das große Problem, dass genau das nicht gelungen ist. Wie so oft wurde auch in diesem Gespräch suggeriert durch die Gesprächsführung, durch die Gesprächssituation, dass es sich bei Rechtsextremismus, AfD und Höcke um zwei, wenn nicht sogar um drei unterschiedliche Komplexe handeln würden. Dabei ist es ein und dasselbe. Und es ist eine letztlich gespaltene Gesprächssituation, Björn Höcke zu fragen, wie er sich zu Rechtsextremen positioniert. Er ist ja selber einer. Dadurch entsteht dieser Eindruck einer als wäre das nicht miteinander identisch, diese Form von, da muss es gar keine Selbstverharmlosung geben, weil die Verharmlosung sozusagen strukturell angelegt ist. Die andere Frage ist aber, auch wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ob Björn Höcke sich auf eine andere Gesprächssituation hätte eingelassen, ob er dann nicht das Gespräch verlassen hätte, gesprengt hätte, um sich als Opfer zu stilisieren und darzustellen. Und ja, da kommt man wieder an den Punkt, muss man Björn Höcke überhaupt einladen?
Er hat das ja schon mal gemacht im ZDF, dass er nach 10 Minuten irgendwie eine Sendung verlassen hat. Hat er denn auf Sie angespannt gewirkt? Auf mich eigentlich nicht. Er saß doch ganz gelassen da.
Na, ich fand schon, dass er insbesondere auch zum zweiten Teil kommt, dünnhäutig wirkte. Er hat sehr angespannt, wie ich fand, und dann auch aggressiv reagiert, die Fragen nicht beantwortet, sondern letztlich mit rechtsradikalen Allgemeinplätzen um sich geworfen, wie immer mit Bedrohungsszenarien, mit globalen Bedrohungs- und Untergangsgeschichten auf eigentlich sehr konkrete Fragen geantwortet. Ich glaube nicht, dass Björn Höcke mit diesem Auftritt wirklich punkten konnte, hinsichtlich einer inhaltlichen Überzeugungskraft. Hatte ich schon den Eindruck, dass auch bei ihm die Nerven ein bisschen bloß liegen und es dem Moderator geglückt ist, ihn an einigen Stellen durchaus in politische Widersprüche und auch persönliche Widersprüche zu verketten. Das Problem ist nur, dass damit diese Dog-Whistling-Politik, diese Hundepfeifen-Politik von Rechtsradikalen nicht bedient werden kann. Höcke konnte Schlagworte wie etwa solidarischer Patriotismus einbauen. Das ist so der neueste Trend in der neuen Rechten, um letztlich eine Form von nationalem Sozialismus zu beschreiben, ohne dass hier interveniert wurde. Das heißt, diejenigen, die wissen und verstehen, um was es geht, die eigene Gemeinschaft wird angesprochen. Auf alle anderen wirkt es vielleicht im besten Fall verstörend. Und auch das ist sozusagen ein strukturelles Dilemma solcher Gesprächssituationen.
Nach ungefähr 20 Minuten ist Björn Höcke gefragt worden, wie lange die AfD ihn, nachdem der Flügelmann Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen wurde, noch halten könne. War das für Sie ein Moment, wo ja die Konfrontation nicht nur gesucht, sondern auch gelungen war?
Ja, das war einer dieser Momente, wo auf Widersprüche hingewiesen wurde und die persönliche Karriere von Björn Höcke in Frage gestellt wird. Ich meine, Björn Höcke inszeniert sich häufig als sehr starke Mann. Er hat sehr kraftvoll immer sich hinter Herrn Kalbitz auch gestellt, hat immer mit einer durchaus großen Hybris auch versucht, den Flügel und seine Leute da zu verteidigen, zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall Teil des demokratischen Systems werden. Und es ist jetzt sehr still. Er leistet eigentlich keinen Widerstand gegen die Angriffe, die es auf sein Netzwerk und auf seine ideologische, besonders radikale Richtung innerhalb einer radikalen Partei gibt. Da hat man schon noch gemerkt, habe ich zumindest es so wahrgenommen, dass Björn Höcke da schon auch in seinem Narzissmus angegangen wurde.
Es gibt ja schon verschiedene Reaktionen auf das Interview im MDR. Die Publizistin und Juristin Liane Bettner zum Beispiel fand es gelungen. In der Süddeutschen Zeitung war man weniger zu zustimmend. Manches sei zwar bitter ironisch kommentiert worden, aber aus der Ruhe bringen konnte der Moderator Björn Höcke eben nicht. Wie, Herr Quent, fällt Ihr Fazit aus?
Naja, es ist ambivalent. Es ist, wie gesagt, eine Situation, in der man nur weniger falsch vorgehen kann. Ich finde, dass Lars Sänger doch einiges auch richtig gemacht hat, richtig angepackt hat, da in manchen Situationen aber überfahren wurde, auch mit diesem Schwall an letztlich Parolen, die von Björn Höcke als Reaktion auf konkrete Sachthemen kamen. Insgesamt, denke ich, war das für beide Seiten unbefriedigend. Also weder konnte dann ernsthaft aus einer journalistischen Perspektive neue Erkenntnisse oder Befunde oder irgendwas Neues hervorgelockt werden. Andererseits ist es auch Björn Höcke jetzt nicht gelungen, sich als der einflussreiche, charismatische, starke Mann zu präsentieren, der vielleicht auch als letztes Bollwerk mit zumindest seiner Außenwirkung für den Flügel da eintritt. Deswegen verstehe ich auch das ambivalente Echo. Ich bin selber ambivalent auch in der Einschätzung dieses Gesprächs. Es hätte durchaus viel schlimmer laufen können, ja. Es ist bei weitem nicht das schlimmste Gespräch. Es gab viel, viel schlimmere. Dazu gehört das Gespräch mit Herrn Kalbitz, aber auch andere. Insofern muss man sagen, da hat der MDR durchaus dazugelernt. Das ändert aber an dem grundsätzlichen Dilemma nichts.
Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, zum Sommerinterview des MDR mit dem Fraktions- und Parteichef der AfD in Thüringen. Danke Ihnen, Herr Quent.
Gerne. Schönen Abend.
Im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main hat heute eine Theaterpremiere stattgefunden, die einen ellenlangen Titel hat und von den Macherinnen deshalb auch eher nur in der Kurzform zitiert wird. Und die lautet DMSUBM. Ausbuchstabiert heißt die Produktion Deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music. Die Choreografin und Performerin Joanna Tischkau und die Regisseurin Anta-Helena Recke haben sie gemeinsam mit der Dramaturgin Elisabeth Hampe und dem Musiker Frieda Blume erarbeitet. Das Sammlungsgebiet grenzt Joanna Tischkau so ein.
Das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music sammelt, archiviert Material schwarzer deutscher Künstlerinnen. Wir fangen dabei ungefähr im Geburtsjahr von Billy Moe 1923 an und wir enden dabei ungefähr, haben wir hier aufgelistet, im Jahr 2005.
Matthias Dell war für uns bei der Eröffnung. Ihn begrüße ich jetzt in Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Was gibt's denn in dem Museum, im Museum zu sehen?
Popkulturelles Material, könnte man sagen. Also ganz am Anfang steht eine Liste von 250 Namen. Das sind die Künstlerinnen und Künstler, die als relevant definiert worden sind für die Ausstellung, wobei es auch nicht alle sind. Und dann bewegt man sich durch enge Gänge mit Plattencovern, mit Bravo-Artikeln und Autogrammkarten. Es gibt ein mehrgenerationelles Jugendzimmer mit so Teenie-Band-Plakaten aus verschiedenen Zeiten und Bettwäschen von Tic-Tac-Toe oder Broses. Es gibt eine Schlagerabteilung, in der dann Roberto Blanco als König des Schlagers einen eigenen Schrein bekommen hat. Es wird ein bisschen sortiert nach Rap. Es gibt auch eine Fitnessabteilung. Und das Ganze findet statt in Räumen im Museum für angewandte Kunst, die sonst eigentlich der Kunstvermittlung dienen und dem Vortrag. Das heißt, das Museum im Museum hebt sich schon dadurch ab, dass man nicht durch den Haupteingang in es hineingelangt.
Und wie unterschied sich die Premiere des Deutschen Museums für Schwarze Unterhaltung und Black Music überhaupt von einer üblichen Vernissage?
Na, ein Unterschied ist, man wird geführt, Corona-Pandemie bedingt in Dreiergruppen. Und diese Führungen sind aber nicht, was man vielleicht denken könnte, performativ, also dass dann irgendwie Theater gespielt wird, sondern informativ. Das wäre etwa hier ein Beispiel, können wir ja mal reinhören, im zweiten Teil der Ausstellung, wo stärker Objekte ausgestellt wird, etwa dieses hier.
Hier haben wir einen kleinen weißen Hund, einen kleinen weißen Plüschhund, der den vielleicht wichtigsten Eurodance-Hit aus dem Jahre 1996 spielt. Vielen wird er noch im Ohr sein. Jumbo von Mr. President.
Also Coco Jumbo von Mr. President war das. Und man sieht also, man muss dann nicht irgendwie Theater spielen, man wird nicht überrascht, sondern es geht wirklich darum, dass man durch die Ausstellung geleitet wird, dass man mit gewissen Beziehungen, gewissen Geschichten hinter den Objekten vertraut gemacht wird. Aber auch wie in dem Fall, dass man überhaupt auf diese Objekte hingewiesen wird. Also warum jetzt da ein Plüschhund ist, der diesen Coco Jumbo-Hit spielt.
Aber ist das nicht ziemlich banal? Also ein Merchandising-Artikel, ein Plüschhund, der eine Melodie abspielt?
Das ist es und man könnte auch sagen, dass dieser Hund genauso gut in einer Kitsch-Ausstellung oder in einer Ausstellung über absurde Merchandising-Projekte vorkommen könnte, Produkte vorkommen könnte. Aber das Entscheidende ist eben hier in dieser Ausstellung die Perspektive und das ist das Nebeneinander von lauter Künstlerinnen und Künstlern, die sehr unterschiedlich gewesen sind, unterschiedliche Generationen haben, unterschiedliche Musik gemacht haben, unterschiedliche Biografien haben, die aber alle verbindet, dass sie von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft als schwarze Künstler gelesen worden sind. Und deshalb ist auch dieses Jahr 2005, was Joanna Tischka am Anfang gesagt hat, so wichtig, weil das der Moment ist, wo dann neue Medien, also Internet, MySpace, Soundcloud und so weiter, andere Ausdrucksmöglichkeiten, selbstbestimmtere Ausdrucksmöglichkeiten erlauben. Das heißt, was wir hier sehen in diesem quasi historisierten Teil, ist das, was auch wiederum immer durch die Produzenten Bilder und Drücke der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft gegangen ist. Und das macht diese kleine Ausstellung auf eine Weise unglaublich groß, dass ein Off-Theater-Projekt von Musangturm und Berliner Hau ankommt und irgendwie gar nicht so sehr jetzt die große, durchdramaturgisierte Schau mit 500-Seiten-Katalog darbietet, sondern überhaupt ein Bild, eine Vorstellung davon liefert, dass es diese Ausstellung geben müsste und wie sie aussehen könnte.
Joanna Tischka und Anta-Helene Recke sind Theatermacherinnen. Sehen Sie in der Arbeit etwas Performatives?
Da habe ich den ganzen Abend jetzt mit ein paar Leuten noch drüber gesprochen, weil ich diesen Gedanken tatsächlich interessant finde, warum das unbedingt Theaterleute sind, die diese Ausstellung machen müssen. Und bin dann aber eigentlich auf einen sehr platten, könnte man sagen, aber irgendwie auch witzigen Punkt gekommen, weil beide ja, Recke wahrscheinlich stärker als Tischkau, viel mit so Verfahren aus der bildenden Kunst arbeiten. Und in diesem Fall ist aber das Verfahren einfach nur das, dass man die Institution nimmt und eigentlich parodiert. Das heißt, man nimmt sich das Museum, weil es diesen Ort, diese Geschichtsschreibung nicht gibt und letztlich stehen ja Meyer, Recke und Tischkau selber quasi, wenn man so will, wenn auch im Theater, in der Linie von schwarzer deutscher Unterhaltungskunst. Und das ist irgendwie eine Pointe, die eigentlich sehr schön ist, obwohl sie so einfach ist und so einleuchtend ist. Und die Idee ist natürlich auch, dass dieses Projekt, wenn es jetzt in Frankfurt abgespielt ist und dann später nach Berlin kommt, dass es nicht endet. Dazu habe ich Anta-Helene Recke auch mal kurz gefragt.
Unser Ziel ist, eine feste Institution zu werden, unsere Sammlung an einem sicheren Ort zu verwahren, der Bestand hat, sodass auch spätere Generationen darauf zugreifen können und die Arbeit nicht von vorne machen müssen.
Und so gesehen ist das Ganze eigentlich so eine Art Teaser, so eine Art künstlerischer Brühwürfel, der jetzt irgendwie da ist und den man auflösen kann, der erzählt und entwickelt werden muss und der dann eben nicht nur eine afrodeutsche Geschichte von Popkultur erzählt, sondern natürlich auch eine deutsche, weil das ja so eine Art Spiegel ist von dem, was wiederum die weiße Mehrheitsgesellschaft gesehen hat in diesen schwarzen Künstlern und Künstlerinnen.
In Frankfurt am Main wurde die temporäre Ausstellung Deutsches Museum für schwarze Unterhaltungskunst und Black Music eröffnet. Matthias Dell war für uns dort. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Erst hört man ein metallisches Sägen, dann barocke Spinettmusik. Während wir Schweine sehen, die sich um einen fast leeren Trog drängen, erzählt eine Stimme aus dem Off, wie Stanislav zu Tode kam. Er bediente eine Maschine, die den Schweinekopf vom Rumpf trennt. Das Förderband zog ihn mit und der Notfallknopf versagte. Julia Lokschina hat einen Dokumentarfilm gedreht, der von den gefährlichen Arbeitsbedingungen osteuropäischer Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen im deutschen Fleischbetrieb Tönnies berichtet und er zeigt, wie armselig sie hausen. Am 22. Oktober kommt Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit in die Kinos. Noch vor dem bundesweiten Start wird der Film morgen einmalig in Berlin gezeigt. Ich konnte am Nachmittag mit der Regisseurin sprechen. Willkommen bei Fazit.
Hallo.
Die hohe Zahl der an Coronavirus erkrankten Arbeiter bei Tönnies, Westfleisch und auch anderen Betrieben haben klargemacht, wie richtig es war, dass sie Arbeiter vor die Kamera geholt haben, die erzählen, sie würden 20 Tonnen Fleisch pro Schicht bewegen und dass sie sich wie Sklaven fühlen. Ihr Film hat schon Preise gewonnen und überhaupt viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Wie, Frau Lokschina, erleben Sie die Debatte um den Gesetzesentwurf zum Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie?
Als wir vor circa 3 Jahren angefangen haben, an dem Film zu arbeiten, hat es schon viel Überzeugungsarbeit gebraucht, immer wieder mit Gesprächspartnerinnen zu einer Übereinkunft zu kommen, dass das ein wichtiges Thema wäre und dass man diese Situation erzählen und beleuchten sollte. Und jetzt hat es uns genauso überraschend getroffen, dass das Thema plötzlich so in die Öffentlichkeit geraten ist. Wir hatten versucht, einen strukturellen Blick auf diese Verhältnisse zu werfen. Und es ist weiterhin, würde ich sagen, in der aktuellen Debatte immer wieder herausfordernd, diesen Blick auch zu vertreten und den auch zu verteidigen. Weil jetzt der Druck ist so hoch von so vielen Seiten auf die Politik und auch auf die Betriebe, dass man versucht, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gibt es einen Gesetzesentwurf, der vorbereitet wird und mit sehr vielen Stellungnahmen von unterschiedlichen Interessensverbänden. Und man versucht, diese Situation zu lösen. Und auch das nimmt natürlich eine sehr hohe Geschwindigkeit an. Und wir versuchen in dieser Debatte wieder auf die grundlegenden Fragen von Ethik in der Zusammenarbeit, im Zusammenleben zwischen den Menschen zurückzukommen.
Lassen Sie uns noch einen Moment bleiben bei den Fleischbetrieben. Allein bei Tönnies wurden vor der Pandemie etwa 25.000 Tiere pro Tag geschlachtet. Jetzt sollen es nur noch 15.000 sein. Das bleiben da trotzdem gigantische Zahlen. Können Sie sich vorstellen, dass sich die Bedingungen an den Fließbändern in der Fleischindustrie in absehbarer Zeit ändern?
Naja, es muss, glaube ich, irgendwie dieser Wille entstehen. Und es ist ja nicht durch Zufall so passiert, dass die Werkverträge so massiv eingesetzt wurden und dass die Schlachtzahlen so hoch waren und dass die Menschen unter diesen Bedingungen so gearbeitet haben und so schnell durchgewechselt wurden. Also es gibt natürlich sehr, sehr klare wirtschaftliche Interessen und es geht um hohe Profitmargen. Und das wird sich, glaube ich, nicht von heute auf morgen ändern. Und es braucht eine sehr geduldige, nachdrückliche Begleitung von der Öffentlichkeit und von der Politik. Und das wird sich, glaube ich, in der nächsten Zeit zeigen, ob wir das alle durchhalten können.
Haben Sie bei den Recherchen zum Film eigentlich auch Biohöfe aufgesucht oder geschaut, wie Biobauern schlachten lassen, ob das da weniger brutal zugeht?
Also ich glaube, das ist klar, dass da ganz große Unterschiede gibt zwischen Massenproduktion und Massentierhaltung und Biohöfen. Aber ich muss sagen, als wir nach Höfen gesucht haben, um Aufnahmen von Tieren zu drehen, denn diese Tiere, die Sie in dem Film sehen, sind keine Tiere aus den Großschlachtereien und keine Tiere aus der Massenproduktion. Wir haben sehr viele Höfe kontaktiert und gefragt, ob wir die Schweine, also ihre Schweine, filmen könnten. Und die meisten von ihnen haben auch mit einem großen Misstrauen reagiert und wollten uns nicht reinlassen, weil sie Angst hatten. Wir wollten etwas aufdecken. Wir würden einen investigativen Film über ihren Betrieb machen und würden an Stellen schauen, die sie nicht zeigen wollen. Obwohl wir immer wieder klar gemacht haben, wir brauchen Bilder von Tieren. Und das ist eine, sagen wir mal, eine losgelöste ästhetische Ebene ist. Und auch da gab es sehr viel Angst und Unbehagen.
Es gibt ja keine Bilder direkt aus der Fabrik. Ein litauischer Arbeiter spricht in die Kamera, wenn sie reinkämen, da würden sie alles sehen. In Frankreich zum Beispiel hat sich der Mitbegründer der Tierrechtsorganisation L214 in einem Schlachthof anstellen lassen und heimlich gefilmt. Das war so schockierend, dass dann tatsächlich dieser Schlachthof und noch mehrere in der Folge dicht gemacht wurden. Wollten Sie, Frau Lokschiner, bewusst auf Bilder verzichten, die Ekel und auch Abscheu erzeugen?
Ja, also es war zunächst eine äußere Einschränkung, die wir erfahren haben. Es war ja klar, dass wir nur, wenn nur unter strengen Auflagen in den Betrieben drehen könnten. Und diesen heimlichen Weg haben wir von vornherein ausgeschlossen, weil uns eigentlich die soziale Seite, die Beziehungen zwischen den Menschen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen und auch zwischen den Menschen auf einer Hierarchiestufe interessiert haben. Wie funktioniert es, wenn eine neue Person reinkommt und eingearbeitet wird und nicht schnell genug ist? Wie gestaltet sich die Beziehung zu den anderen, zu den Vorarbeiterinnen? Und das hätte man in dieser Form nicht einfangen können. Und deshalb haben wir das relativ schnell auch zu einem künstlerischen Ansatz umgewandelt und uns entschieden, dahin zu gucken, was auch zugänglich ist und was auch einfach machbar ist, wo man hinschauen kann, aber vielleicht zu selten hinschaut.
Es gibt eine sehr starke Szene in Ihrem Film, in dem eine katholische Gemeinde mit ihrem Pfarrer die Worte spricht: Wir leben auf Kosten derjenigen, die wir ausbeuten, damit wir möglichst billig leben können. Und da erkennen natürlich Menschen ihren Teil an der Misere an. War das eine kleine Minderheit in Rheda-Wiedenbrück?
Ja, man muss sagen, die Menschen sprechen ein Gebet nach. Und diese Messe und das Gebet wurde ihnen von Peter Kossen angeboten. Und ich glaube, es braucht diese Gedankenanstöße und dieses Sprechen darüber, die auch diesen kritischen Blick vermitteln.
Und eine ältere Frau spricht es aus, der Fleischkonsum ist ein gesellschaftliches Problem. Glauben Sie, dass die Politik und die Konsumenten den Handlungsbedarf da erkennen, also für gerechtere Löhne zu sorgen und Fleischkonsum auch zu mäßigen?
Ja, also ich glaube, das kommt ein bisschen auf Ihre vorige Frage zurück. Also man muss hinschauen wollen und das Problem einfach anerkennen, weil ich finde es schon sehr erstaunlich, wenn bei unserem Film das immer wieder hervorgehoben wird, dass der Film auf diese drastischen Bilder verzichtet und das macht den Film auch irgendwie zugänglicher. Und man muss bereit sein, irgendetwas zu sehen und auch hinzuschauen, um zu erkennen, was da überhaupt passiert. Weil ich glaube, also in diesem Abwenden, da ist man einfach nicht handlungsfähig.
Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit, so heißt Julia Lokschiners Dokumentarfilm, mit dem sie ihr Studium in München abgeschlossen hat. Der Film hat auf Festivals Preise gewonnen und kommt im Oktober in die Kinos. Morgen wird er in Berlin-Friedrichshain im Hofkino gezeigt. Vielen Dank, Frau Lokschiner, für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film hat die Berlinale dafür kritisiert, Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszuzeichnen. Der Preis sei ein Feigenblatt für Innovation, erklärte die Vorsitzende Barbara Rohm. Bisher sei die Berlinale von Gendergerechtigkeit weit entfernt. Im Wettbewerb des Festivals liefen viel mehr Filme von Männern als von Frauen, so Pro Quote. Bisher wurden im Berlinale-Wettbewerb die beste Darstellerin und der beste Darsteller geehrt. In Zukunft sollen die silbernen Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden. Auch der Bundesverband Schauspiel kritisiert die Entscheidung. Die Streichung von Geschlechterkategorien trage nicht dem Thema Diversität Rechnung, sondern gehe zu Lasten der Gleichberechtigung von Schauspielerinnen, erklärte Verbandschefin Leslie Malton in Berlin. Immer noch seien weibliche Rollen in deutschen Filmen halb so präsent wie männliche. In dieser Situation den Preis für weibliche Rollen abzuschaffen, werde dazu führen, dass Schauspielerinnen für ihre Leistung künftig ähnlich wenig gewürdigt werden, wie es bereits jetzt bei den Frauen in den anderen Kategorien der Berlinale Auszeichnung der Fall sei, sagte Morten. Die Klassikfestivals in Salzburg und Luzern haben es schon vorgemacht. Jetzt soll es auch in einem Berliner Konzertsaal eine Publikumsbesetzung nach dem sogenannten Schachbrettmuster geben. Und zwar im Pierre-Boulez-Saal, dem Kammermusiksaal, den der Dirigent Daniel Barenboim gegründet hat. Maria Ossowski.
Es ist ein Signal für die Kulturstadt Berlin mit ihren drei großen Opernhäusern, mit den Philharmonikern und vielen weiteren Orchestern. Keine leeren Reihen mehr, im Boulez-Saal soll fast jeder zweite der knapp 700 Plätze besetzt werden. Voraussetzung, die Besucher müssen die ganze Zeit eine Maske tragen. Alle anderen Konzertsäle in Berlin dürfen bislang nur jeden vierten Platz besetzen. Der 2017 eröffnete Saal hat eine moderne Lüftung mit 100% Frischluftzufuhr. Außerdem ermöglichen 5 Eingänge eine großzügige Abstandsregelung. Sie sind nach Farben auf dem Ticket organisiert. Auf Catering, Pause und Garderobe wird verzichtet. Abendkassen sind ebenfalls geschlossen. Der gesamte Verkauf erfolgt digital.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat weitere 5 Millionen Euro für die Förderung von Kinos in Deutschland zugesagt. Demnach wird das Zukunftsprogramm Kino 1 von 17 auf 22 Millionen Euro aufgestockt. Das Programm, das bereits Anfang März anlief, richtet sich an Arthouse-Kinos und kleinere Spielstätten im ländlichen Raum. So sollen die von der Corona-Krise schwer getroffenen Kinos im Land unterstützt werden. Ein weiteres Programm zur Unterstützung der Kinos startete Anfang August. Mit ihm sollen beispielsweise Umbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen unterstützt werden, die durch die pandemiebedingten Hygieneregeln notwendig geworden sind.
Das Groß-Berlin-Gesetz machte es vor 100 Jahren möglich, 59 Dörfer, 27 Gutsbezirke und 8 bis dahin selbstständige Städte einzugemeinden. Und so wurde Berlin damals, gemessen an der Bevölkerungszahl, die drittgrößte Stadt der Welt, nach London und New York. Selbst Paris, Tokio oder Peking waren kleiner als Berlin und hatten nichts von dem, was Berlin zur Metropole der Roaring Twenties machte. Das Berliner Stadtmuseum widmet im Jubiläumsjahr der Vereinigung von damals eine Ausstellung und setzt mit dem Titel Chaos und Aufbruch einen leichten Akzent. Nikolaus Bernau ist Architekturkritiker. Er konnte die Schau heute schon sehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kann man einen Verwaltungsakt, und das war es ja erstmal, und seine Folgen tatsächlich spannend für eine Ausstellung aufbereiten?
Ja, das kann man erstaunlicherweise wirklich. Also ich muss zugeben, ich war etwas skeptisch am Anfang und dachte mir, okay, jetzt sehen wir also unendliche Mengen von Landkarten vor uns, die dann die verschiedenen Grenzen zeigen. Aber das hat das Büro Molitor aus Berlin völlig anders gemacht. Die haben eigentlich nur 100 originale Objekte ausgewählt. Das sind wahnsinnig wenige eigentlich, aber man merkt das kaum, weil der ganze Rundgang, der nach Themen sortiert ist, so spannend und so dynamisch in dieses alte Gebäude des Märkischen Museums hineinkomponiert wurde, mit verschiedenen Farben, mit Lichtzonen, mit Dunkelzonen und dann mit großen Scheiben, durch die man durchsehen kann oder eben anderen Scheiben, durch die man nicht durchsehen kann, mit einigen Objekten, die dann in großen Vitrinen sind oder anderen Objekten, die völlig frei stehen. Das ist ganz, ganz großartig gelungen und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Beginnen tut die Ausstellung eigentlich ganz konventionell, nämlich, dass es davor das Chaos gab eben, nämlich das Chaos der vielen Gemeinden nebeneinander in der Mark Brandenburg, die sich nicht organisieren konnten, aber eben alle von dieser industriellen Revolution des späten 19. Jahrhunderts quasi überwältigt wurden und dass es seit 1900 bereits die Planung gab, wir müssen irgendwie hier ein einheitliches Verwaltungsrecht schaffen. Und dann kommt eben der große Aufbruch 1920, wir schaffen Groß-Berlin und das führt dann zur Wohnungsbaureform mit den Ansiedlungen von Bruno Taut und der Berliner Moderne. Da ist dann ein ganz tolles Küchenmöbel von Bruno Taut zu sehen mit so einem kleinen Klapptisch daneben oder eben auch Interviews mit heutigen Genossenschaftsmitarbeitern sowohl, aber eben auch mit Genossenschaftsbewohnern. Also es wird immer wieder versucht, der Sprung zur heutigen Zeit zu bringen. Oder es sind dann eben die tollen Stadtparks, die in der Zeit entstanden sind, die neuen Sportplätze, das riesige Freizeitbad am Wannsee, damals das größte Freizeitbad, das es überhaupt gab. Und direkt daneben dann gleich so ein originaler Badeanzug, bei dem offensichtlich wahnsinnig wichtig ist, dass er ohne einen Zwickel hergestellt wurde im Schritt. Also solche Details werden da einem durchaus erklärt. Und dann der große Triumph vor allem Berlins und vor allen Dingen von Ernst Reuter, dem späteren regierenden Bürgermeister, nämlich die Gründung der BVG 1924, des damals größten Nahverkehrsverbands der Welt. Und endet dann im Grunde genommen in diesem chronologisch-historischen Teil schon gleich mit dem Ausblick auf die autogerechte Stadt mit einem originalen Hanomag-Wagen, bei dem es ja den bösen Spruch gab, eine Tonne Blech, eine Tonne Lack, fertig ist der Hanomag. Das war eben so ein Primitivwagen im Grunde genommen, aber mit dem beginnt dann schon die Automobilisierung.
Und das gegenwärtige Berlin, Niklaus Bernau, kommt das auch vor in der Ausstellung?
Das ist immer wieder so der Bezugsrahmen. Das ist eigentlich das Spannende bei der Ausstellung, dass sie eben nicht rein historisch ist, sondern schon in dem historischen Teil immer wieder verweist darauf, es gab auch andere Modelle und wir haben heute doch ganz ähnliche Probleme, wie zum Beispiel den Wohnungsbau oder wie die Verwaltungsreform, über die wir uns doch endlich mal einig werden sollten. Das ist in Berlin Dauerthema, solange ich mich irgend erinnern kann. Und das geht dann im zweiten Geschoss des Märkischen Museums richtig weiter, auf einer ganz eigenen Ebene. Und da sind viele Leute gefragt worden, zum Beispiel Verwaltungsleute oder Künstler. Was stellt ihr euch denn so vor, wie Berlin jetzt sich reformieren sollte? Das geht bis hin zu hinreißenden Modellen von Kindern, die gezeigt haben, ja, ich möchte, dass mein Haus endlich völlig eingegrünt wird. Das kann man übrigens theoretisch heute schon machen, wird nur nicht gemacht in Berlin, weil die Verwaltung nicht in die Gänge kommt. Oder eben eine Initiative, die sagt, wir können noch viel, viel mehr Holzhäuser bauen. Ja, geht auch nicht, weil die Verwaltung nicht in die Gänge kommt. Und neue Verkehrsideen und neue Ideen davon, wie die Stadt sich insgesamt darstellen soll. Das ist wirklich sehr schön und sehr lustig, wobei man eben auch sagen muss, das sind ziemlich genau die Stadtutopien, die man auch aus Rotterdam oder Kopenhagen oder von sonst woher kennt.
Zeigt die Ausstellung denn sonst eine neue Perspektive auf die Berliner Geschichte?
Nee, und das ist das eigentlich Überraschende. Es ist genau die sozialdemokratisch geprägte Erfolgsgeschichte, die man seit 1920 erzählt. Es gab die Revolution, die Sozialdemokraten haben die Macht bekommen. Sie haben endlich das gemacht, was alle Leute vorher verpasst haben. Und das ist schon eine sehr starke Verkürzung der Geschichte, einfach deswegen, weil es erstens die Vorläufer in der Kaiserzeit völlig ausblendet, also was Verwaltungsreform, was Wohnungsbau etc. angeht. Es fällt vor allen Dingen jeder Vergleich nach Amerika oder nach Frankreich oder nach Großbritannien und es fehlt völlig die Kulturpolitik. Die wurde nämlich von Bürgerlichen dominiert und dann von Privatunternehmern oder in dem preußischen Staat. Während Wohnungsbau zum Beispiel war eben kommunal, das war sozialdemokratisch, deswegen ist der ganz schön breit.
Hat denn Groß-Berlin Modellcharakter gehabt?
Nein, leider nicht, muss man in vieler Beziehung sagen, weil das Besondere war an Groß-Berlin, und das spielt in dieser Ausstellung auch eine viel zu kleine Rolle, dass es so ungeheuer vielfältig war. Also in Groß-Berlin der 1920er Jahre gab es eben nicht die Einheitlichkeit zum Beispiel der Bauverwaltung oder der Verkehrsverwaltungen wie in Frankfurt oder wie in Hamburg, sondern es gab ganz, ganz viele Akteure nebeneinander, ganz linksliberale wie die Gewerkschaften und Erzreaktionäre wie die Veteranenverbände, dazwischen die Beamtenbauverbände oder die Kirchen. Alleine was den Wohnungsbau angeht, ist also das Bild viel, viel breiter gewesen, als das, was auch in dieser Ausstellung wieder gezeigt wird. Das ist das eine. Das andere ist, aus der Außenperspektive war Groß-Berlin zunächst überhaupt kein großer Erfolg. Es war vor allem das Entstehen eines Molochs, der verbunden war mit der Entmündigung von ganz alten und sehr selbstständigen Städten, wie zum Beispiel Spandau, Köpenick oder Charlottenburg. Und die haben sich ja auch vehement dagegen gewehrt. Und zwar durchaus nicht nur die Reichen gegen die Armen, wie es in der Ausstellung dargestellt wird, sondern auch die Arbeiterstadt Spandau war gegen die Vereinigung, genauso wie das bürgerliche Köpenick im Osten war auch gegen die Vereinigung. Und da ging es eben darum, dass es um Autonomie ging, aber es ging auch um die Selbstständigkeit von Institutionen. Und wenn man sich heute zum Beispiel im Ruhrgebiet anguckt, dass dort eigentlich jede Stadt über 300.000 Einwohnern eigene Theater hat, eigene Museen, eigene Kunsthallen etc. pp., und dann nach Berlin guckt, wo Bezirke mit 350, 380.000 Einwohnern nicht mal ein Stadtkino haben, dann muss man sagen, aus dieser Perspektive gesehen ist Groß-Berlin eben auch eine Verarmung gewesen. Und deswegen ist es einfach ein Sonderfall geblieben. Es war ein großer Erfolg, was die Verwaltung anging. Es konnte nie in Frage gestellt werden, einfach weil direkt danach die Diktaturen begannen. Und es hat sich inzwischen auch eingelebt, wenn man so will. Aber aus der Perspektive der kleinen Städte war das nur bedingt ein großer Erfolg.
Chaos und Aufbruch Berlin 1920 bis 2020 ist die zentrale Ausstellung eines großen Kooperationsprojektes, an dem 12 Bezirksmuseen beteiligt sind. Fotografien und Biografien aus 100 Jahren Groß-Berlin kann man sich auch auf dem Online-Portal 1000-mal Berlin anschauen. Für uns hat Nikolaus Bernau das Projekt eingeordnet. Dafür besten Dank.
Gerne.
Und nun geht es um ein neues Internetportal, das ein Netflix für die Kunst werden könnte. Sein Name Decameron Row spielt auf die Sammlung von 100 Novellen an, die Giovanni Boccaccio um 1350 herum verfasste. 10 Freunde, die vor der Pest geflohen sind, erzählen sich 10 Tage lang jeweils 10 Geschichten. In der Decameron Row werden Kurzvideos präsentiert, in denen Künstler aus aller Welt berichten, wie sie die Corona-Pandemie erlebt haben. Oliver Kranz hat sich die Webseite angeschaut und mit dem in New York lebenden Initiator gesprochen.
Die Website zeigt eine gemalte Häuserfront. Der Himmel darüber ist dunkel, doch in den Fenstern brennt Licht. Wenn man sie anklickt, starten die Videos.
This park is 10 minutes away from where I live and I've been coming here nearly every day since the lockdown began.
Der Schriftsteller Bogani Kona aus Kapstadt hat einen Park gefilmt, der 10 Minuten von seiner Wohnung entfernt liegt und den er fast jeden Tag besucht, seit der Lockdown begann. Die Schönheit der Natur spendet ihm Trost. Trost spenden wollen auch die Macher der Website. Die CameronRow.com basiert auf einer Idee von Itamar Kubavi, der sich während des Corona-Lockdowns mit Freunden zu Videochats verabredete.
Wir haben viel über Zoom gesprochen, um uns nicht so einsam zu fühlen und kamen immer wieder darauf, dass wir die Künstler vermissen, die nun nicht mehr auftreten können. Die Atmosphäre in den Städten hat sich komplett verändert. Sie fühlen sich alle so leer an. Wenn ich in Manhattan aus meinem Bürofenster blicke, sehe ich leere Schaufenster. Und auf einmal dachte ich, es wäre toll, wenn ich dieses leere Gebäude mit Menschen füllen könnte. Dann würde wieder ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.
Im echten Leben ließ sich die Idee nicht so schnell realisieren, im Internet hingegen schon. Itamar Kubavi ist der ehemalige Leiter der New Yorker Theaterkompanie Pilobolos und bestens vernetzt. Er und seine Freunde schrieben Künstler auf der ganzen Welt an und baten sie um kurze Videoclips. Der Rücklauf war, wie er sagt, überwältigend.
There was definitely a trend of people mourning culture.
Es gibt viele Videos, in denen Leute ihre Trauer über den Verlust von Kultur zeigen. Die Schriftstellerin Claire Missoud hat ihr Bücherregal gefilmt und fragt, ob Literatur bei einer globalen Pandemie noch wichtig sei. Rachel Kushner schickte ein Video von einem brennenden Klavier. Auch das ist ein Symbol für den Verlust. Es gibt aber auch viele Clips, in denen die Natur eine Rolle spielt. Leute haben die Bäume vor ihrem Wohnungsfenster gefilmt, als könnte man durch den Blick auf Bäume Antworten auf Fragen dieser Zeit finden.
Die Indie-Band OK Go aus Chicago schickte ein Musikvideo in quietschbunten Farben. Zu sehen sind Legosteine, die mit Rasierspiegeln tanzen. Humor ist in der Decameron Row genauso wichtig wie ernsthafte Reflexion. Die Häuserfassaden, die auf der Website zu sehen sind, vermitteln den Eindruck, dass die Künstler Wand an Wand wohnen.
Wir sind wie Immobilienmakler. Wir vermieten die digitalen Wohnungen in der Decameron Row, ohne Miete natürlich. Aber die Künstler leben in den Häusern zusammen. Wir veranstalten Videokonferenzen unter der Überschrift »Triff deine Nachbarn«. Da nehmen Künstler aus der ganzen Welt teil, sprechen miteinander und es entstehen neue Projekte.
Denn die CameronRow.com soll mehr sein als ein neues Netflix oder YouTube. Die Website soll Künstler miteinander in Kontakt bringen und das quer durch alle Genres. Unser Kreativteam ist daran interessiert, die Grenzen, die zwischen den Kunstformen existieren, niederzureißen. Die Clips sind sehr kurz, sodass man viele nacheinander sehen kann. So entsteht ein ganz anderes Kulturverständnis. Man taucht nicht tief in einzelne Werke ein, sondern sieht Querverbindungen. Das ist viel anregender, als nur eine bestimmte Kunstform anzuschauen.
Itamar Kubowy glaubt, dass sich der Kulturbegriff durch die Corona-Pandemie ändern wird. Videos aller Kunstrichtungen sind im Internet verfügbar. Die Abgrenzung einzelner Szenen, sagt er, sei nicht mehr zeitgemäß. Zusätzlich zum Videostreaming möchte er den Künstlern auch in der realen Welt Auftrittsmöglichkeiten verschaffen. Er verweist auf die vielen Geschäfte, die durch Corona schließen mussten, weshalb es vielerorts leerstehende Ladenlokale gibt.
Das gilt besonders für New York, wo zurzeit fast 50% der Geschäfte geschlossen sind. Man könnte dort Pandemietheater einrichten. Künstler könnten live auftreten oder die Videos von unserer Website in die Schaufenster projizieren. Im Grunde braucht man dafür nur einen Projektor. Die Städte würden wieder lebendig werden und es würde sehr wenig kosten.
Die Live-Auftritte sollen wie zurzeit schon die Videos fürs Publikum kostenlos sein. Das ist momentan möglich, weil Itamar Kubowy und sein Team kostenlos arbeiten und die Künstler für ihre Videos kein Geld verlangen. Doch das wird nicht auf Dauer so sein. Itamar Kubowy, der sehr von seinem Projekt überzeugt ist, hofft auf Sponsoren und Spendengelder. Er stellt sich die CameronRow.com als großes Online-Kulturzentrum vor. Eine Plattform, die Künstler, Kuratoren und Kulturinteressenten aller Art zusammenbringt.
Oliver Kranz über die Webseite thecameronrow.com, auf der man sich zurzeit schon 100 Kunstvideos ansehen kann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Welt ist bekanntlich immer komplizierter geworden. Eigentlich wäre es wichtig, über sie zu sprechen, aber auch das ist immer komplizierter geworden. In der Taz verabschiedet sich eine Autorin, die ein Jahr lang eine Kolumne mit dem Titel Orient Express geschrieben hat, die sich wesentlich mit der Türkei befasste. Zum Lebewohl erwähnt sie noch einmal die Mails und Briefe, die man ihr geschickt hat, vorzüglich von denen, die ihre Texte gehasst haben. Die Autorin erwähnt einen deutschen Rechtsanwalt mit offenbar türkischen Wurzeln und dessen Drohung: Wartet ab, irgendwann gibt es Auge um Auge für eure Provokationen. Und die Taz fügt hinzu: Seine zuständige Anwaltskammer Karlsruhe scheint das nicht zu stören. Reden wird immer schwieriger. Egal, was man meint, blitzschnell steckt man im Zentrum eines Shitstorms von Leuten, die ihre eigene Sichtweise absolut setzen. Manch einer geht vorausschauend in Deckung. Die Berlinale will ihre Schauspielpreise künftig geschlechterneutral vergeben. Damit verschwinden beispielsweise die Preise für Schauspielerinnen im sprachlichen Niemandsland. Die SZ gibt zu bedenken, das ist eine gute Nachricht für alle, die sich weder als Frau noch als Mann definieren. Für Frauen ist sie dagegen irritierend. Soll Gerechtigkeit ausgerechnet dadurch hergestellt werden, dass es Veränderungen in der einen Kategorie gibt, in der sie bislang nicht unterrepräsentiert waren, wenn auch nur, weil sie ihnen alleine gehörte? Das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film schlägt im Tagesspiegel vor, stattdessen einen Preis für gendersensible Darstellung einzuführen. Aber wie diesen Preis vergeben? An Mann, Frau oder unbekannt? Noch ein Versuch, ein Thema zu löschen, bevor es zum Streit kommen kann. In Großbritannien wurde diskutiert, ob das Lied Rule Britannia, das alljährlich in der Last Night of the Proms erinnerungselig gegrölt wird, noch zeitgemäß sei. Es berichtet die SZ: Rule Britannia stammt aus dem Jahr 1740 und ist für viele Briten so etwas wie die heimliche Nationalhymne. Darin heißt es: Herrsche Britannia, Briten werden niemals Sklaven sein. Zitat Ende. Das zählt dann wohl als rassistische Konnotation. Auch das Lied Land of Hope and Glory soll nicht mehr gesungen werden, wegen seiner imperialistischen Konnotationen. Die Lösung der BBC: Sie streicht gleich doppelt. Zum einen werden nur die Instrumentalversionen gespielt, der Text ist gestrichen. Zum zweiten werden sie in einem Corona-bedingt menschenleeren Saal gespielt, was nicht nur die Ewiggestrigen ausschließt, sondern alle. Zu dieser doppelt sicheren Streichung zitiert wieder die SZ einen populistisch verklärenden Boris Johnson: Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns für unsere Geschichte, unsere Traditionen und unsere Kultur zu schämen. Fragen wir doch, was Inder zum Beispiel dazu meinen. Die Frankfurter Allgemeine schreibt zum selben Thema und fordert, Zeichen ästhetischer Subversion gegen die Nörgler zu setzen. Was damit gemeint ist, erläutert sie in folgendem Szenario. Dass sich am 2. September der Sieg Preußens über Frankreich zum 150. Male jährt, sollten Angela Merkel und Emmanuel Macron mutig vorangehen mit einer Freiluftaufführung von Johannes Brahms' Triumphlied, Opus 55, laut dem Umfeld des Komponisten geschrieben auf den Sieg der deutschen Waffen bei Sedan, alles vor der Siegessäule in Berlin mit deutschem Chor, französischem Orchester, dirigiert von Christian Thielemann, das Bariton-Solo, gesungen von Stéphane Degout. Und zum Abschluss ein Geschwader der französischen Luftwaffe, das zum Sedantag den Satz »Musik verbindet« in den Himmel sprüht. Das würde die Welt sicherlich ein wenig weniger kompliziert machen. Oder?
Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.